Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 101 oder Materiewellenmikroskopie. Im Jahre 1676 schrieb ein niederländischer Tuchhändler namens Anthony van Leeuwenhoek der Royal Society in London einen Brief. Inhalt? Er habe in einem Tropfen Regenwasser kleine Tierchen gesehen. Lebende Wesen. Die Gelehrten in London hielten ihn zunächst für verrückt. Ein Tuchhändler, der behauptete, Dinge zu sehen, die niemand je zuvor gesehen hatte, lächerlich. Bis sie seine selbstgebauten Linsen ausprobierten und feststellten, verdammt, der Mann hat recht, es gibt da tatsächlich eine ganze, bislang unsichtbare Welt. Seitdem sind wir besessen davon, immer tiefer zu schauen, immer kleinere Dinge anzugucken, immer genauer. Von einfachen Glaslinsen über Lichtmikroskope bis hin zu Elektronenmikroskopen haben wir uns vorgearbeitet. Und jetzt? Jetzt durchleuchten wir Materialien mit Atomen, mit Materiewellen. Leeuwenhoek würde durchdrehen. Aber es sind nicht nur holländische Tuchhändler und SchülerInnen im Biologieunterricht fasziniert. Selbst echte Profis entdecken damit noch Erstaunliches. Mikroskopie-Experte Klaus Macknapp vom Mikroskopischen Theater.
Dass die Ameise eine Zunge hat, habe ich zufällig erfahren, als ich zum ersten Mal im Elektronenmikroskop da so einen komischen Fortsatz gesehen habe. Und dann wusste ich, ui, hast du die Ameisenzunge fotografiert.
Oder auch?
Das Bärtierchen zum Beispiel war auch ein Zufall. Da habe ich ein Moospolster präpariert auf der Suche nach Einzellern. Und in dieser Probe war dann zufällig ein unförmiges Lebewesen, das ich nicht kannte.
Das war sein erstes Bärtierchen. Ein bemerkenswertes Geschöpf.
Bärtierchen ist das widerstandsfähigste Geschöpf auf dem Planeten. Es kann Trockenheit über 100 Jahre lang ertragen und wird dann, wenn man es nass macht, schnell wach. Bärtierchen kann man auch kochen. Man kann die schockfrosten, sogar mit flüssigem Helium, also bei minus 272 Grad, für Monate in dem Zustand lassen, direkt danach wieder kochen und die überleben das. Sind auch resistent gegenüber harter Röntgenstrahlung, haben Säureresistenzen, sind vakuumbeständig und halten Drücke bis 6000 Bar aus.
Bei so einem Mikroskop sieht man die Tierchen allerdings nur in Grau.
Beim Rasterelektronenmikroskop bekommt man schwarz-weiß Darstellungen der Objekte.
Weil man
in dem Gerät einen Elektronenstrahl erzeugt, den auf die Probe fokussiert und aus dem Fokusbereich Elektronen auslöst, die Menge misst und die Menge für diesen Punkt der Probe, die man jetzt gemessen hat, ergibt dann die Graustufe auf dem Bildschirm. Also Punkt für Punkt misst man die Probenoberfläche und so gibt es dann die Graustufenunterschiede. Und dadurch entsteht dann so ein für uns plastisch wirkendes Bild.
Bis jetzt sollte es also das Elektronenmikroskop richten. Aber es geht noch genauer. In Zukunft sollen Materialien mit Materiewellen von Atomen durchleuchtet werden. Carina Karnitz vom DLR-Institut für Quantentechnologien.
Immer wenn wir etwas sehen wollen, dann muss die Wellenlänge von dem Licht, der Welle, muss mit der Größe des Objekts übereinstimmen. Und wenn wir uns einmal den Vergleich anschauen zwischen grünem Licht und einem Atom, dann ist grünes Licht, ich glaube, 5000 Mal größer ungefähr als der typische Durchmesser von einem Atom. Das heißt, wir können ein Atom nicht mit Licht sehen.
Das ist aber kein Problem, denn
man kann eben auch die Welleneigenschaften von massiven Teilchen benutzen. Das ist ja so ein fundamentales Phänomen der Quantenmechanik, dass nämlich auch Teilchen Welleneigenschaften haben.
Uns allen bekannt beim
Elektron. Das hat es ja inzwischen auch in eine sehr etablierte Technik geschafft, nämlich das Elektronenmikroskop. Da benutzt man genau die Welleneigenschaften der Elektronen, um sich Materialien anzugucken.
Das Team des DLR rund um Carina Karnitz hat das Ganze nun
das erste Mal mit Atomen gemacht, indem wir eben die Wellennatur der Atome ausnutzen.
Die Wellennatur von Atomen ist schon lange bekannt und wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen. Was vom DLR allerdings erstmals erprobt wurde, ist Folgendes. Man hat
diese Wellen durch Materialien durchgeschickt und uns dann das Bild angeschaut, was dahinter entsteht. Was bisher sich Leute angeschaut haben, ist, was passiert, wenn Wellen von der Oberfläche reflektiert werden. Und darüber kriegt man dann aber ja andere Informationen über das Material, viel mehr von der Oberfläche, während wir, wenn wir durch das Material durchfliegen, uns das ganze Material angucken können.
Das Durchleuchten eines Materials läuft so.
Wir haben diese Welle, die trifft auf unser Gitter und das ist jetzt nicht so, dass man da einfach einen Schatten unseres Materials sieht, sondern es gibt da auch Experimente eben, wie Licht gebeugt wird, zum Beispiel, wenn man einen Laserstrahl auf so einen sehr feinen Kamm richtet, dann entstehen dahinter wirklich ganz schöne, komplexe Muster mit Bereichen, die eben unterschiedlich hell und unterschiedlich dunkel sind. Da spielt dann auch Interferenz eine Rolle, also dass die Welle in gewissen Bereichen, wenn Berg auf Berg einer Welle trifft, dann verstärkt sich das, Tal auf Tal verstärkt sich, wenn aber Berg auf Tal trifft, dann löschen die sich gegenseitig aus und so entsteht dann eben ein sehr viel komplizierteres Muster als einfach der Schatten. Und so ist das auch mit unseren Proben. Also unsere Proben sind Gitter, die wir in unseren Strahl halten können. Und dann entsteht dahinter eben dieses sehr komplexe Beugungsbild, aus dem wir dann auf die Materialeigenschaften zurückrechnen. Das ist nicht so, dass wir da eben direkt ein Bild sehen.
Dieses Bild muss natürlich nicht jedes Mal neu interpretiert werden. An der notwendigen Übersetzung
arbeiten wir eben gerade auch noch. Das funktioniert im Grunde über eine Bildanalyse. Also bei uns entsteht ein Muster aus verschiedenen hellen und dunklen Bereichen. Und da muss man eben die Abstände dieser Bereiche zueinander analysieren. Da muss man analysieren, wie hell oder dunkel sind die einzelnen Bereiche.
Daraus kann man dann
zurückrechnen, beziehungsweise gerade sind wir in dem Schritt, wo wir hinrechnen. Erstmal vorwärts sozusagen können wir simulieren, wie unsere Muster aussehen sollten. Und diese Simulation vergleichen wir dann mit unseren Bildern. Aber das ist was, das passiert mit Algorithmen.
Was aber ist das Problem, wenn man sich einfach nur die Oberfläche eines Materials anschaut? Naja, zum Beispiel.
Wenn wir da nur ein kleines bisschen Dreck auf der Oberfläche haben, sehen wir von der Oberfläche gar nichts mehr, weil wir schon vom Dreck reflektiert werden und nicht von der eigentlichen Oberfläche.
Da sind die Atome nicht so empfindlich. Natürlich.
Müssen unsere Atome es auch durch das Material schaffen und bei ganz starker Verschmutzung werden wir sicherlich auch von dem Dreck dann reflektiert oder abgelenkt, aber wir sind da bei Weitem nicht so empfindlich wie diese Oberflächenmethoden.
Was haben wir bis hierhin gelernt? Dreck auf Oberflächen ist mit Materiewellen kein großes Problem mehr. Aber das ist längst nicht der einzige Vorteil. Der größte ist, man hat die Chance,
zerstörungsfrei organische 2D-Materialien anzugucken. Elektronenmikroskopie ist tatsächlich sehr zerstörerisch. Um mit Elektronen durch ein Material durchzukommen, brauchen wir Beschleunigungsspannungen von um die 100 Kilovolt und wir haben geladene Strahlung.
Klar, der Grashalm von damals im Biounterricht ist heil geblieben. Aber
ganz viele Materialien lösen sich im Elektronenmikroskop einfach auf. Das heißt, man hat nur wenige Sekunden bis Minuten, um die Probe zu betrachten. Und man kann natürlich auch einfach keine Folgestudien machen, wenn die Probe halt nach dem Angucken weg ist.
Man erhofft sich, dass die Materiewellen deutlich schonender mit den Proben sind.
Weil wir bei den Atomen sehr viel niedrigere Energien haben und gleichzeitig eben mit einer ungeladenen Welle arbeiten.
Damit könnte man dann
die Wechselwirkung in diesen 2D-Materialien wirklich im Detail verstehen zu können, weil wir ja tatsächlich die Potenziallandschaft sehen können und auch, was in dem Material eigentlich passiert.
Moment. Was sind denn 2D-Materialien?
2D-Materialien sind Materialien, die bestehen aus einer Atomlage.
Aktuell arbeitet man
strikt nur mit 2D-Materialien, also Graphen und Verwandtes. Aber das ist gar nicht so limitierend, wie man vielleicht denkt. Also man schätzt aktuell, dass es um die 1800 2D-Materialien gibt. Das heißt, selbst wenn man nur die vermessen kann, ist man da eine Weile beschäftigt.
Ich muss zugeben, ich bin nicht immer der Allergeschickteste. Aber selbst die fingerfertigsten Forschenden können mir doch nicht erzählen, dass sie Material, das nur aus einer einzigen Atomschicht besteht, zielsicher unter einem Mikroskop fixieren. Es braucht also einen guten Träger.
Dafür gibt es tatsächlich was Standardisiertes. Das nennt sich ein TEM-Grid und TEM steht dafür Transmission Electron Microscope. Das heißt, wir sind auch tatsächlich kompatibel zu Elektronenmikroskopen, wie wir unsere Proben haltern. Das sind ganz kleine Scheiben, 3 Millimeter groß, die aus unterschiedlichen Metallen gefertigt sein können. Und in diesen Probenhaltern sind dann lauter kleine Löcher drin. Auf die wird dann die tatsächliche Probe aufgetragen und wir gucken dann einfach durch die Löcher durch.
Gut, aber wir wollen doch einfach die Eigenschaften eines Materials herausfinden. Wie bekommt man so etwas dünn genug für die Mikroskopie?
Man kann entweder exfolieren, das ist der berühmte Tesafilm. Also man hat von dem gewünschten Material eine dickere Probe. Im Fall von Graphen wäre das Graphit.
Im Grunde ist es so.
Nimmt man einen Bleistift und malt damit auf einem Filterpapier oder ähnliches eine dicke Schicht auf oder lässt das wachsen. Und dann kann man eben davon Lagen abziehen.
Und zwar mit einem Klebefilm.
Und wenn man das lange genug macht, dann hat man wirklich nur noch eine Lage Graphen übrig.
Gut, ich gebe zu, dass das nicht die professionelle Lösung ist, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt.
Was man deswegen benutzt, um hochqualitatives Graphen zu bekommen, ist die sogenannte CVD-Methode, Chemical Vapor Deposition. Also auf einem Wafer typischerweise werden dann verschiedene Gase aufgedampft, die dann miteinander reagieren und das 2D-Material formen.
Übrigens, die aktuell genutzten Proben können die Forschenden des DLR ganz einfach online bestellen. Sobald es dann über 2D-Materialien hinausgeht, braucht man allerdings andere Kooperationspartner. Und darum arbeitet man bereits
an Kooperationen mit Arbeitsgruppen, die uns eben dann andere 2D-Materialien, die nicht kommerziell erhältlich sind, jetzt präparieren können. Das heißt, während wir noch an unserer Methode schrauben, arbeiten die eben dran, wie können sie groß genug 2D-Materialien in entsprechender Qualität für uns herstellen.
Eine große Herausforderung gibt es. Das Tempo.
Was der Clou an unserem Experiment ist, dass wir die richtige Geschwindigkeit brauchen. Wenn wir zu langsam mit unseren Atomen sind, dann schaffen die es nämlich überhaupt nicht durch dieses Gitter durch. Es sind zwar beides neutral, aber natürlich sind in diesem Gitter dann doch eben Ladungen verteilt. Und wenn wir viel zu langsam sind, dann prallen wir einfach davon ab.
Ist man allerdings zu schnell?
Dann fangen wir an, unser Gitter zu zerstören. Wir brauchen eben genau die richtige Geschwindigkeit, sonst funktioniert unser Experiment nicht.
Keine Sorge. Die richtige Geschwindigkeit muss man nicht für jedes Material neu herausfinden. Das
kann man vorhersagen. Dazu gibt's Berechnungen, die sich eben anschauen, wie sind eigentlich die Atome miteinander gebunden, was für eine Energie ist da nötig. Das kann man vorhersagen. Und dann muss das natürlich getestet werden, aber die Theorie gibt uns da erstmal einen ganz guten Rahmen vor, den wir proben können.
Man kann sogar sehen, wie sich so ein Material während der Messung verändert. Denn es ist so,
dass ein Material nicht statisch ist, sondern das bewegt sich ja die ganze Zeit, einfach weil wir eben eine Raumtemperatur haben. Und auch davon sehen wir den Einfluss auf unser Beugungsbild. Das heißt, wir können wirklich sehr, sehr genau verstehen, was eigentlich in diesem Material passiert, wie sich da die Atome bewegen, wie die angeordnet sind, wie die miteinander binden und eben was passiert, wenn da so ein Atom durchfliegt.
Schön und gut. Genauere, ressourcenschonendere Forschung. Aber was sind die Vorteile im echten Leben?
Ein Beispiel dafür sind organische Solarzellen, weil Solarzellen ist ja ein Riesenbusiness, brauchen wir auch für die Energiewende, aber zurzeit basieren die eben auch auf Silizium, was ein unglaublich energieaufwendiger Prozess ist.
Und?
Alles, was organisch ist, ist ganz schwierig im Elektronenmikroskop.
Entsprechend.
Läuft man da auch irgendwann in Engpässe, deswegen wird da viel nach Alternativen geschaut, vielleicht auch Alternativen, die besser recycelbar sind.
Gerade in diesem Bereich haben Forschende große Probleme.
In ihrer Bildgebung zu unterscheiden, was davon ist eigentlich mein Material, wie es war und was ist jetzt gerade Mikroskopierschaden an dem Material. Also man sieht das wirklich, wie das dann im Bild sich einfach diese Probe auflöst.
Das heißt, diese Technologie könnte nicht nur erneuerbare Energien voranbringen, sondern auch unserer Gesundheit helfen. So könnte sie zum Beispiel der Pharmaindustrie helfen,
Ummantelungen zu entwickeln, die genau die Eigenschaften haben, die man haben möchte. Zum Beispiel, dass sich Medikamente an der richtigen Stelle im Körper auflösen oder die Medikamentenumhüllung.
Wann können wir also mit dieser Wunderwaffe der Mikroskopie rechnen? Es dauert wohl noch
einige Monate, bis wir unsere aktuelle eine Probe, die wir sozusagen drin haben, wirklich gut verstanden haben. Dann müssen wir uns als nächstes angucken, auf welche anderen Materialien lässt sich denn die Methode überhaupt erweitern. Wie gut funktioniert das? Und bis das wirklich in die Richtung geht, dass wir einen Service anbieten können, also bringt uns ein unbekanntes Material und wir können das charakterisieren, schätze ich schon, dass das auf einer Zeitskala von 5 bis 10 Jahren sich abspielen wird.
Und dann nochmal?
Ähnlich lange, bis man dann sagt, okay, vielleicht hat jemand eben Interesse auch dran, das als Gerät zu verkaufen.
Van Leeuwenhoek musste die Royal Society noch überzeugen, dass er nicht verrückt war. Ich find's hingegen verrückt, welche wissenschaftlichen Revolutionen für uns schon bald ganz normal sein werden. In 10, vielleicht 15 Jahren steht irgendwo ein Gerät, das mit Materiewellen arbeitet. Forschende werden damit Solarzellen optimieren, Medikamente entwickeln, Materialien in Echtzeit durchschauen. Was mit selbstgebauten Linsen und einem Tropfen Regenwasser begann, wird im 21. Jahrhundert mit Atomen als Werkzeug fortgesetzt. Und wir machen gern hörbar, was die ForscherInnen sichtbar machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.